das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am Ende eines Tages, an dem nun doch die Regierungskrise in Thüringen endet. Seit 2 Wochen ging es nur noch darum, ob die CDU es riskieren kann, nach links auszuscheren. Der linke ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow möchte nach wie vor mit SPD und Grünen eine Minderheitsregierung, nur braucht er dafür nach wie vor Stimmen von der CDU. Die hat sie ihm bislang verweigert mit Blick auf die Bundespartei, aber Neuwahlen wollte die CDU auch nicht riskieren mit Blick auf die frischen Meinungsumfragen. Das war also die Krux der letzten Tage und sie scheinen sie bewältigt zu haben vor wenigen Minuten in Erfurt. So hat Bodo Ramelow gerade das Ergebnis zusammengefasst.
Am 4. März beginnen wir um 14 Uhr mit der Wahl des Ministerpräsidenten. Dann wird die rot-rot-grüne Landesregierung vereidigt, nimmt als Minderheitsregierung ihre Arbeit auf. Und wir haben vereinbart, auf dieser Basis gemeinsam den Haushalt für das Jahr 2021 auf den Weg zu bringen. Und sobald der beschlossen ist, wird es gemeinschaftlich einen Antrag auf Auflösung des Parlaments geben. Und so ist es möglich, dass wir uns am 25.04.2021 auf die Landtagswahl in Thüringen vorbereiten wollen.
Soweit Bodo Ramelow vor wenigen Minuten in Erfurt im Landtag. Und darüber müssen wir reden mit Kathi Obermann in Erfurt. Kathi, ja, am Ende ging es offenbar nur noch um Details. Die Eckdaten kennen wir jetzt. Worauf genau haben sich die 4 Parteien geeinigt?
Das ist ein großer Durchbruch. Ja, momentan werden ja noch die Details vorgestellt. Die Pressekonferenz der verschiedenen Fraktionssprecher läuft noch. Aber was wir zumindest gehört haben, ist, wir wollen ein großes Bündnis der Demokraten schließen. Und darauf hat man sich offenbar geeinigt. Es wird keinerlei Gesetzesvorhaben geben, bei denen man in irgendeiner Form auf die AfD angewiesen ist. Man möchte tatsächlich die Stimmen der AfD aus dem parlamentarischen Verfahren quasi raushalten, sie belanglos machen. Und das ist die Kernthese, der sich alle anschließen konnten. Interessanterweise hat ja auch die CDU sich offensichtlich sehr bewegt. Wir haben eben den Verhandlungsführer Herrn Vogt noch hören können. Und der hat also erklärt, man wird quasi eine historische Ausnahmeentscheidung mittragen und wird den Ministerpräsidenten der Linken, Bodo Ramelow, mit ins Amt heben. Das heißt, es wird irgendwie 4 CDU-Abgeordnete geben im Landtag, die ihn mitwählen werden. Und offenbar hat es vorher auch Signale aus Berlin gegeben, dass man da vielleicht mal ein Auge zudrücken wird, was den vorherigen Beschluss angeht, dass man Linke und auch Rechte nicht mit ins Amt heben möchte.
Ja, das genau ist natürlich jetzt die Frage, wo Sie auch Ausnahmeerscheinung sagen. Was genau soll das heißen? Denn die CDU hat ja sehr klar gesagt in Berlin, die Mutterpartei, dass an diesem Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken kein Weg vorbeigeht. Was hat sich da getan?
Offenbar geht irgendwie eben doch ein Weg daran vorbei, weil die Realitäten hier in Thüringen es erforderlich gemacht haben. Ansonsten wäre man aus der Pattsituation überhaupt nicht mehr herausgekommen. Und es gab ja immer wieder das Drängen seitens der insbesondere ostdeutschen Landes-CDUen, im Bund doch irgendwie eine Bewegung bei der Bundespartei zu erreichen, weil vollkommen klar ist, dass solche oder ähnliche Ergebnisse in Zukunft auch möglicherweise in Sachsen-Anhalt oder so warten. Und das heißt, man wird immer wieder in eine Situation kommen müssen, wo man sich dazu positioniert. Die Mitte ist eben hier einfach nicht mehr so groß und so mächtig, dass sie Mehrheiten organisiert bekommt. Und insofern scheint es auch ein gewisses Einlenken aus Berlin gegeben zu haben.
Wird spannend, wie die Reaktionen sein werden. Danke, Kathi Obermann, für die frischen Informationen aus Erfurt. Es ist Tag 2, nachdem in Hanau 10 Menschen Opfer geworden sind eines anscheinend geisteskranken Rassisten. Und seitdem das passierte, liegt ein Schatten auf diesem Land und der ist jetzt deutlich spürbar. Es wuchert wilder Hass auf alles, das nach bunter Republik Deutschland aussieht, denn Hanau ist nur ein Beispiel in einer ganzen Reihe rechtsextremistischer Taten. Gabor Hallers über die reale Gefahr eines Rechtsterrors in Deutschland und das, was nun daraus folgen muss.
Sie wollen keine Angst haben. Doch was, wenn plötzlich ein Attentäter ihre Moschee stürmt? Das ist beim Freitagsgebet hier in Berlin und anderswo in Deutschland nicht mehr undenkbar. Die Moschee hat ihre eigenen Wachleute, sie wollen nicht schutzlos sein, aber noch mehr treibt sie um.
Ich denke, bei uns geht es nicht wirklich um Angst, sondern um darum, dass wir uns fragen, warum das getan wird. Ne? Also ist die Frage jetzt, gehören wir zu dieser Gesellschaft oder doch nicht?
Wenn du normal mit der U-Bahn fährst oder so, merkst du manchmal schon, dass du nur blöd angeguckt bist, weil du Muslim bist halt. So. Ja. Denken halt Muslime, Terroristen.
Ihr gehört nicht dazu. Immer wieder hören Muslime das.
Statt außen heraus heißt es jetzt Muslime raus. Und es widersprechen nicht viele, ja. Und wenn die Politik immer wieder Migranten, auch Muslime, als Problem skizziert, ja, dann berufen sich halt einige dann darauf.
Ein Vorwurf vor allem an Ihre Adresse. Hat die AfD die Grenzen des Sagbaren verschoben nach rechts?
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
Wir warnen, Masseneinwanderung heißt auch Messereinwanderung.
Die AfD hat eine sprachliche Gewalt in die Öffentlichkeit und auch in die Parlamente getragen. Und die äußert sich heute und überführt sich in eine physische Gewalt auf den Straßen. Denn das, was die AfD an Diskriminierung und Ausgrenzung in Worten vornimmt, findet jetzt eine Übersetzung in solchen Taten in Hanau.
Wir haben mit Hanau nichts zu tun, sagt die AfD. Der Täter sei verwirrt, die Partei sieht keinen Grund, ihre Sprache zu ändern. Justizministerin und Innenminister finden heute klare Worte. Der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung und die Sprache der AfD eine Gefahr.
Ich kann nicht bestreiten, dass zum Beispiel eine Aussage, der Nationalsozialismus ist ein Vogelschiss der Geschichte, genau dieser Nährboden ist. Es gibt noch viele andere Äußerungen, der aus meiner Sicht dann die Köpfe verwirrt. Und verwirrte Köpfe, aus denen tritt gelegentlich leider viel zu oft Böses hervor.
Der Bundesinnenminister verspricht besseren Schutz auch für Moscheen. In Berlin ist heute noch keine Polizei beim Freitagsgebet zu sehen. Die Muslime sagen, viel Vertrauen ist in den vergangenen Monaten verloren gegangen.
In Brüssel ging es heute um weniger erschütternde Inhalte, aber auch da müssen jetzt viele zueinander finden. 27 Staaten, die Kommission und das Parlament suchen einen Weg aus ihrer Krise, der Finanzkrise nach dem Brexit. Die Briten sind schon raus und bald auch ihre mindestens 60 Milliarden Euro Beitrag aus der Kalkulation für den gemeinsamen Haushalt. Jetzt müssen also alle neu kalkulieren und alle Risse überbrücken zwischen den Staaten. Der tiefste Riss scheint gerade der zwischen Reich und Arm zu sein in der EU und der ist nicht so leicht zu kitten. Einer der Gründe, warum es heute keine Einigung gibt nach mehr als 24 Stunden Gipfel. Michael Grütz.
Am Abend sah es trostlos aus um die Zukunft Europas, zumindest was die Diskussionen um den EU-Haushalt angeht. Diese Baustelle bleibt noch länger erhalten. Und da sagt die Bundeskanzlerin auch nicht viel mehr, als dass die Positionen einfach zu weit auseinanderliegen.
Ich verspreche Ihnen, wenn wir uns eines Tages mal geeinigt haben sollen, bin ich gesprächiger. Aber insofern eint uns das Prinzip Hoffnung.
Nachmittags zeichnet sich ab, dass die verschiedenen Auffassungen praktisch unvereinbar sind. Ungewöhnlich im Pressesaal macht Ungarns Ministerpräsident Orbán eine klare Ansage, wie viel Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung es denn sein müssen. Wenn wir ein ambitioniertes Europa mit einem ambitionierten Budget haben wollen, brauchen wir 1,3% oder müssen nahe daran sein, wie beim Vorschlag des Parlaments.
Nachdem der Vorschlag des Parlaments von 1,3% vom Tisch ist, der Vorschlag der Kommission von 1,1% vom Tisch ist, der Vorschlag von Charles Michel von 1,07% jetzt überarbeitet wird, gehe ich davon aus, dass es durchaus eine Dynamik in die richtige Richtung gibt.
Zwischendurch heißt es, Kurz solle die Osteuropäer und Empfänger hoher EU-Förderung bearbeiten und womöglich zur Vernunft bringen. Falls es diesen Versuch gegeben hat, verlief er erfolglos. Kurz ist mehrfach bei seinen Mitstreitern, den sogenannten knauserigen Vier. Neben den Schweden gilt die dänische Ministerpräsidentin als besonders hartleibig. Genau wie ihr niederländischer Kollege Mark Rutte will sie kein bisschen mehr einzahlen. Rutte hat demonstrativ überall eine Chopin-Biografie dabei. Er lese lieber statt zu verhandeln, seine Position sei eh bekannt, 1,0%. Zur Orientierung. Zwischen den Extrempositionen über die nächste Zukunft Europas liegen rund 300 Milliarden Euro. Jede zweite Stelle nach dem Komma mehr kostet Deutschland rund 400 Millionen Euro pro Jahr. Ein Bemühen der deutschen Bundeskanzlerin um Einigung war von außen kaum zu erkennen. Eigentlich wollte Ratspräsident Michel vorher keinen gehen lassen. Es hat nicht geklappt. Großmutter hat gesagt, um es zu schaffen, muss man es versuchen. Noch ist etwas Zeit und Auseinandersetzungen um den Haushalt hat es immer gegeben. Manche Regierungschefs brauchen wohl einen gescheiterten Gipfel, um zu Hause sagen zu können, wie hart sie gekämpft haben.
Dieser Mann war für den amerikanischen Präsidenten einmal der Hüter eines großen Schatzes. Julian Assange, Mr. WikiLeaks, hatte Material, das Donald Trump gut gebrauchen konnte im Wahlkampf. Heute aber betrachtet er ihn als feindlichen Agenten, weil WikiLeaks auch unrühmliche Informationen enthüllt über die USA. Sie wollen ihm deshalb dort den Prozess machen. Doch noch sitzt Assange in London im Gefängnis und hofft, dass er nicht ausgeliefert wird. Denn das wäre vielleicht sein Todesurteil, sagt Assanges Vater in einem aufwendigen Dokumentarfilm für die ARD. Elena Kuch und Robert Holm.
An diesem Tisch hat Julian Assange 7 Jahre lang Weihnachten gefeiert mit seinem Vater John Shipton in der Botschaft Ecuadors in London. Beim ersten Mal saßen sie Weihnachten zu 15 am Tisch.
Und beim letzten Weihnachtsfest, das wir hatten, da waren es nur noch Julian und ich.
Der Mann, der mit WikiLeaks geheime Papiere öffentlich gemacht hat, Kriegsverbrechen der USA enthüllt hat. Er sitzt nun in einer Zelle in London und wartet auf den Prozess. Die USA wollen ihn anklagen. Für sie ist er kein Journalist, schon gar kein Held, sondern ein Verbrecher. Sie fordern seine Auslieferung.
Für mich ist er kein Journalist. Er ist eher ein Spion als ein Journalist. Denn sein Business beinhaltet das Stehlen von Informationen.
Isolationshaft. Kein Internet, sogar der Anwaltsbesuch könnte überwacht werden. In den USA droht ihm ein Hochsicherheitsgefängnis. Eine Auslieferung wäre ein Angriff auf alle kritischen Journalisten, warnt Edward Snowden im exklusiven NDR-WDR-Interview. Er lebt in Moskau im Exil, weil auch er von den US-Behörden verfolgt wird.
WikiLeaks hat den Journalismus verändert. Wir haben hier einen Präzedenzfall, mit dem wir die nächsten 100 Jahre leben müssen, egal was man über Julian Assange denkt.
John Shipton reist durch Europa, kämpft um Aufmerksamkeit für seinen Sohn. Seit der Verhaftung leide Julian Assange an Angstzuständen und habe schon 15 Kilo abgenommen. Er fürchtet, dass sein Sohn eine Auslieferung nicht überleben würde.
Den ganzen sehenswerten Film finden Sie in unserer ARD-Mediathek. WikiLeaks, Staatsfeind Julian Assange. Und jetzt müssen wir uns wieder einmal mit dem neuen Coronavirus befassen, hier in Europa. In Deutschland entspannt sich gerade die Lage und in Italien hat sich die Zahl der Infizierten heute vervierfacht. Die meisten Fälle sind im Norden des Landes registriert. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Linda Zervakis.
Im Laufe des Tages wurden 14 neue Fälle bestätigt. Insgesamt sind damit 17 Menschen infiziert. Die Ansteckungen traten überwiegend in einer Reihe kleinerer Orte rund um die Stadt Lodi in der Lombardei auf. Die Behörden schlossen vorsorglich öffentliche Gebäude, darunter Schulen und Büros, und sagten Sportveranstaltungen ab. Der Übertragungsweg des Virus bei diesen Fällen ist noch unklar. In der Ukraine hat Präsident Selenskyj nach Protesten gegen die Unterbringung von China-Heimkehrern die gewaltsamen Ausschreitungen als unzivilisiert verurteilt. Vor der Quarantänestation in Novi Sanchari hatte gestern ein wütender Mob gegen die aus Sorge vor dem Coronavirus heimgebrachten Landsleute demonstriert. Sie blockierten die Zufahrt vor ihrer Unterkunft und attackierten die Busse. 9 Polizisten wurden verletzt und zahlreiche Randalierer festgenommen. Im Iran ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Es wird eine geringe Wahlbeteiligung erwartet, die den Präsidenten Rouhani die Mehrheit kosten könnte. Vor allem junge Anhänger des moderaten Lagers blieben der Abstimmung fern. Im Vorfeld waren tausende moderate Kandidaten ausgeschlossen worden. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise, auch infolge internationaler Sanktionen. Mindestens 20.000 Aktivisten der Bewegung Fridays for Future haben in Hamburg für mehr Klimaschutz demonstriert. 2 Tage vor der Bürgerschaftswahl forderten die Schüler und Studenten von allen Parteien, mehr Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu ergreifen. Auf der Schlusskundgebung hielt die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg eine Rede. Sie warf der Politik vor, die Wissenschaft immer noch zu ignorieren.
Und Sven Plöger wettert für uns. Wie denn?
Das ist mein Lieblingswort übrigens, Karen. Und ich wettere insofern, als dass es weiterhin viele Tiefs gibt. Es wird zwischendurch immer mal wieder sehr windig sein. Sturm dann vor allen Dingen am Sonntag. Und da arbeiten wir uns durch. Es gibt einen zweiten wichtigen Aspekt und das ist Regen. Und wir haben hier mal eine Karte und da sieht man zunächst den Zustand Regenmengen aufsummiert bis jetzt 22 Uhr. Und nun läuft das Ganze und man kann sehen, wie wir jetzt langsam zueinander summieren. Und je blauer es wird, desto mehr wird fallen. Und wir gehen jetzt einfach mal bis ans Ende des Rosenmontags. Und da sieht man, die fünfte Jahreszeit wird in vielen Teilen Deutschlands nass, teilweise über 50 Liter auf den Quadratmeter. Ganz im Süden Richtung Bodensee ist es entsprechend weniger unter 5. Jetzt schauen wir in die aktuelle Situation und die besteht daraus, dass wir im Norden viele Wolken finden, ab und zu schon Tropfen. Sie sehen aber gleichzeitig, wie es hier im Süden, wo es ja heute den ganzen Tag freundlich war, auch morgen freundlich bleiben wird. Im Norden wird sich der Regen in die Mitte bewegen. Dazu kommt dann abends an der Nordsee zunehmend der Sturm. Also es passiert schon wieder viel in der Atmosphäre. Die Frühtemperaturen liegen bei einem Temperaturbereich, den wir jetzt hier auch zeigen, zwischen minus 4 und minus 1 Grad im Süden, im Norden 6, 7 Grad unter den Wolken. Und in Richtung Nachmittag haben wir dann durchaus Werte, die in der Nordhälfte 9 bis 12, im Süden aber vom Kraichgau rüber bis in den Raum München zwischen 15 und 17 Grad liegen. Und wenn wir jetzt auf die Aussichten schauen, dann sieht man folgendes Bild. Der Sonntag hier in der Mitte von Nordrhein-Westfalen bis ins Esterzgebirge reichen dieser Sturm. Und dann geht's im Norden wieder ein bisschen auf. Temperaturen hier nur 6 Grad, im Süden bis 17 Grad. Rosenmontag auch wieder für viele ganz schön feucht. In der Osthälfte 6 bis 8 Grad Richtung Baden-Württemberg, also im äußersten Südwesten Markgräflerland. Da, Karen, geht's rauf bis 18 Grad.
Danke, Sven, für die Aussichten schon das Wochenende und den Montag. Wir haben am Wochenende unter anderem die Wahlen in Hamburg im Blick. Mehr dazu schon morgen Abend bei uns. Und hier im Ersten folgt jetzt ein Tatort. Der erste, der auch auf der Berlinale gedreht wurde. Bis morgen.